Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück. Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, ich bin Jasmin Fromm und schön, dass ihr dabei seid hier bei der Lauschvisite. Hier in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen und Experten des Klinikums Osnabrück. Bei dem Gespräch lernen wir gemeinsam Neues über die Bereiche des Klinikums und auch über die Gäste persönlich. Für diese Folge habe ich mit Kirstin Lusmöller und Christian Link gesprochen. Sie sind Fachkrankenpfleger bzw. Fachkrankenschwester für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention. Das Gespräch mit den beiden, das bekommt ihr jetzt. Einen wunderschönen guten Tag, ich freue mich, dass Sie hier sind.
Hallo, wir freuen uns auch.
Ja, ganz lieben Dank für die Einladung.
Sie beide sind ja Fachkraft für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich das allererste Mal gehört habe, musste ich an Menschen denken, die mit Desinfektionsmitteln bewaffnet durch das Klinikum laufen. Aber das ist es ja nicht ganz. Was genau versteckt sich denn eigentlich da hinter diesem Beruf?
Meine Kollegin zeigt schon auf mich, das ist sehr nett. Erstmal bei diesem Titel Fachkraft für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention. Da verbergen sich so ganz viele verschiedene Anteile des Berufes hinter. Überwachung natürlich, also guck irgendwo hin, um zu merken, hast du ein Problem? Das heißt, wir betreiben sehr viel Surveillance, dass wir gezielte Patientengruppen, gezielte Operationen anschauen und gucken, gibt es bei uns Auffälligkeiten, ja oder nein, um einfach zu merken, wo stehen wir eigentlich? Haben wir ein Problem irgendwo? Das ist so dieser überwachende Charakter. Wir haben einen ganz, ganz großen Stellenanteil an Schulungen, Beratungen natürlich. Wir werden zu verschiedensten Themen, was Krankenhaushygiene, überhaupt Hygiene angeht, angefragt. Viele haben, so wie Sie es vorhin sagten, dieses Bild mit Desinfektionsmittel durchs Haus laufen. Das ist es nicht. Viele setzen es gleich mit Reinigung, dass wir angesprochen und angefragt werden, auch für, da müsste immer wieder geputzt werden. Das ist sehr stark auch im Blick von Patienten, dass da irgendwie gleichgesetzt wird, Reinigung und Hygiene, dass es ein Thema ist. Ein Teilthema der Hygiene, ja, aber nicht das eigentliche Thema oder das Hauptthema. Wir gucken aber auch auf Umgebungshygiene, was so diese Überwachung angeht. Wie schaut es da aus? Gibt es Auffälligkeiten, Wasserproben, Wasserproblematiken? Haben wir da irgendetwas? Schauen nach der korrekten Aufbereitung von Medizinprodukten, Flächen und so weiter und so fort. Wie das alles, was in irgendwelchen Verfahrensanweisungen festgehalten wurde, wird das alles eingehalten? Ist es lebbar in der Praxis oder ist es im Endeffekt so am Schreibtisch entstanden und am besten bleibt es auch dort oder funktioniert es? Wir bekommen ja sehr viel Input durch Empfehlungen seitens des Robert-Koch-Instituts. Das braucht man ja seit Covid nicht mehr erklären, was das ist. Und schauen da, was müssen wir umsetzen für die Häuser? Was müssen wir umsetzen für unser Haus? Was ist gefordert gesetzlich? Weil wir können ja nicht montags uns überlegen, was wir die Woche über machen, sondern haben da ganz klare gesetzliche Vorgaben.
Es gibt noch mehr Themenfelder, und zwar Aufbereitung von Medizinprodukten. Dazu gehört nicht nur so Besteck, sage ich jetzt mal, wo man Patienten mit operiert, Instrumente oder so, sondern halt auch Monitore zum Beispiel, die am Patienten sind, oder Endoskope, die in den Patienten gehen. Das muss natürlich alles ordnungsgemäß desinfiziert werden, zum Teil auch sterilisiert. Da gibt es dann Verfahren, die genau durchleuchtet werden, die auch dokumentiert werden, dass man halt auch wirklich weiß, welcher Patient wurde mit welchem Instrument oder mit welchem Endoskop behandelt. Dann haben wir Begehungen auf Stationen und auch in Funktionsbereichen. Die sind zum Teil zweimal im Jahr, meistens so einmal im Jahr, wo man wirklich nach dem Rechten guckt. Wie sieht das da aus? Gibt es Sachen, die ausgetauscht werden, erneuert werden müssen? Wie ist das mit dem Personal da auf der Station? Sind die in der Basishygiene irgendwie unterwegs? Haben die Basishygiene oder Personalhygiene, haben die zum Beispiel Ringe auf, was nicht erlaubt ist? Oder haben die richtige Kleidung an? Es gibt ja dann auch so Bereichskleidung, ja, normale Dienstkleidung, das unterscheidet man auch noch. Jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, was ist Bereichskleidung? Bereichskleidung ist nicht in allen Krankenhäusern vorrätig, aber bei uns ist es so, dass zum Beispiel die im OP tätigen Personen in Grün gekleidet sind. Der Grund ist, dass man wirklich dann, wenn die dann mal nach draußen gehen, dass wir die erwischen. Also es ist normal so, dass man, wenn man im OP arbeitet, nicht mit dieser Kleidung nach draußen gehen sollte. Also nach draußen heißt nicht nach draußen in die Natur, sondern wirklich im Haus rumlaufen, ne? Also die sollen wirklich in dem Bereich OP bleiben, um einfach diesen Keimeintrag so gering wie möglich zu halten. Ne? Und deswegen gibt es da halt diese Bereichskleidung, damit wir auch wirklich erkennen, oh, der hat jetzt hier nichts zu suchen, den müssen wir mal nett darauf hinweisen. Das ist auch eine Aufgabe von uns. Das ist auch egal, ob das jetzt die Reinigungskraft oder der Arzt ist. Dafür sind wir auch zuständig, da wirklich auch mal hinterher zu gehen und zu sagen, hallo, ihr macht da gerade was, was nicht erlaubt ist. Was wir im Moment ganz viel haben, ist natürlich durch die Covid-Geschichte Kommunikation mit Behörden. Gesundheitsamt natürlich ganz vorne. Es müssen Meldungen gemacht werden, aber nicht nur Covid, sondern es gibt auch andere Erkrankungen, die gemeldet werden müssen. Da gibt es auch wieder nette Paragraphen, die da ausschlaggebend sind, die uns genau vorgeben. Zum Beispiel eine Tuberkulose muss gemeldet werden oder wie gesagt die Covid-Erkrankung oder wenn wir ein Ausbruchsgeschehen haben. Im Winter ist es zum Beispiel der Norovirus ist vielleicht ein Begriff, eine Brech-Durchfallerkrankung, die hauptsächlich in der kalten Jahreszeit halt, ist ein Virus auch, und der hauptsächlich in der kalten Jahreszeit unterwegs ist und der bei uns und auch in anderen Häusern halt gerne Ausbrüche verursacht. Sprich, wenn es einer hat, haben es auf einmal ganz viele. Und sobald es zwei sind auf einer Station im Zusammenhang, müssen wir das tatsächlich auch melden. Und dann werden wir auch sehr schnell hellhörig und versuchen das natürlich in den Griff zu bekommen. Und im Normalfall klappt das auch ganz gut. Dann ein ganz großes Thema im Klinikum ist auch die Bauhygiene. Also Sie sehen schon, es ist wirklich sehr, sehr viel, was wir machen. Deswegen sind wir auch nicht nur wir beide, sondern wir sind vier Personen plus Hygienikerin. Bauhygiene ist ein ganz großes Thema, weil das Klinikum baut und baut und baut. Und da gibt es auch Vorgaben, die man beachten muss. Also wenn jetzt zum Beispiel im OP ein Loch gebohrt werden muss, was man zu Hause ja mal gerade eben macht, dann ist das im OP, wenn es schlecht läuft, ein richtiger Aufwand, weil da muss man eine Staubschutzwand zum Beispiel hinstellen und für eine Bohrung dann wirklich sehr viel Aufwand betreiben. Und die Unternehmen, die halt bei uns ins Haus kommen, sind nicht immer unbedingt da so aufgeklärt, wie sie sich verhalten müssen. Da kommt es schon mal dazu, dass wir wirklich eingreifen müssen und sagen müssen, halt, so nicht. Da müssen wir jetzt erstmal noch ein paar Maßnahmen ergreifen, bis wir da wirklich tätig werden können. Auch die Lebensmittelhygiene, es muss ja was gegessen werden. Nicht nur die Patienten, auch alles, was halt so im Krankenhaus ausgegeben wird, am Kiosk, Café, Mitarbeiteressen, Patientenessen, das wird alles überwacht. Da sind wir natürlich auch für zuständig. Da kommt immer regelmäßig dann auch das
Gewerbeaufsichtsamt,
genau, das fehlte mir jetzt gerade, der Begriff. die kommen regelmäßig und überprüfen das. Proben müssen zurückgestellt werden täglich über 14 Tage von dem Essen, was ausgegeben wird, damit man einfach nachverfolgen kann, wenn da irgendwo ein Ausbruchsgeschehen ist. Also sprich irgendwie vielleicht es ist auf einer Station, sind auf einmal ganz viele, die Durchfälle oder Erbrechen haben, das eventuell vom Essen tatsächlich kommt. Ne? Ist Gott sei Dank noch nicht vorgekommen, aber passiert halt.
Was schön ist, das haben wir so jetzt unter Covid gemerkt, aber ein Stück weit eigentlich auch schon vorher. Es hat ja immer, wenn man sagt, was machen Sie beruflich, ja, Hygienefachkraft, ach, die mit der erhobenen Zeigefinger. Eigentlich ja, aber der Leiter des Hiesigen Gesundheitsamtes hat es mal so schön gesagt, es gibt natürlich eine überwachende Funktion, aber auch eine beratende Funktion. Und das ist so sehr schön, gerade was die Beratung angeht, werden wir mehr beachtet, beziehungsweise es wird mehr angefragt und die Kooperation mit den verschiedenen Gewerken funktioniert sehr schön. Das finde ich eigentlich so wunderbar, weil das ist ja Krankenhaushygiene. Man ist sonst irgendwie vielleicht in einem Bereich. Wir sind aber, so wie Frau Lusmer das ja dann auch aufgezählt hat, also wir sind von Reinigung über Sterilisation von den verschiedensten Gewerken bis hin zu den verschiedensten Mitarbeitern. Wir sind quasi für alle da und haben überall Einblick, weil es unser Beruf erfordert, auch überall reingucken können zu dürfen, zu müssen, um Auffälligkeiten aufzudecken, Schlussfolgerungen schließen oder finden zu können. Und es ist einfach wunderbar, so mitzubekommen, jetzt gerade insbesondere, wo die Covid-Pandemie jetzt ein Stück weit läuft, um das mal wieder als plattes Beispiel, weil ist in aller Munde und in aller Ohren zu nehmen. Es funktioniert wunderbar, die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ämtern, sei es das hiesige, aber auch die anderen. Das Klinikum ist ja Grenzbereich Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Wir haben Kontakt, wenn wir die Ämter annehmen oder einfach nur mal nehmen, nach Steinfurt, nach Münster, Emsland haben wir dann auch, Gütersloh, natürlich eben das hiesige Fechter. Gesundheitsamt Fechter. Es ist ein sehr großes Einzugsgebiet. Das, Gott sei Dank, funktioniert gut. Die Bauabteilung nimmt uns schon sehr viel Arbeit vorweg, weil die hauseigene Bauabteilung, die das alles organisiert und plant, da schon sehr auf dem Schirm hat, was alles gemacht werden muss. Und ich dann jedes Mal denke, oh.
Das haben wir denen aber auch anerzogen.
Ja. Also es ist großartig. Und
hat nicht immer so gut geklappt.
Ja. Und deshalb gucken um zu schauen, wo stehe ich eigentlich, um was ableiten zu können. Und auch so, zum Beispiel jetzt als letztes Beispiel hattest du ja Lebensmittelhygiene gesagt, wir sind aufgefordert und angewiesen, jetzt nicht, weil jemand gesagt hat, ich fände das schön, wenn, sondern es ist auch da gesetzlich vorgegeben, die Maschinen zu überprüfen. Das läuft in regelmäßigen Abständen, aber die sind natürlich nicht so eng getaktet, wie alle 2 Stunden ist mal jemand da. Die Mitarbeiter dort vor Ort sind die ganze Zeit da mit den Vorgesetzten und das ist ein wunderbares, wie ich finde, Miteinander. Und da ist Hygiene ein bisschen weniger so dieses Kontrollierende, natürlich, klar, müssen wir, aber mehr Kooperierende. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Das ist, so finde ich, das, was es momentan so sehr ausmacht.
Sie haben gerade auch schon angesprochen, dass es sehr viele Bereiche gibt, mit denen Sie zu tun haben. Wie sieht denn dann eigentlich so ein Arbeitstag aus bei Ihnen? Wo gehen Sie wann hin?
Unterschiedlich, ja, ja. Ne? Also das Thema, was im Moment natürlich ist, ist Covid. Von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr haben wir eine Rufbereitschaft und auch am Wochenende. Und derjenige, wenn es dann schlecht läuft und es sind hohe Zahlen, ist natürlich fast den ganzen Tag damit beschäftigt, dann Meldungen zu machen, zu koordinieren, zu gucken, Ansprechpartner zu sein für Fragen. Der ist dann schon mal raus aus diesem ganzen Geschehen und kann natürlich dann seine Aufgaben, die er eigentlich normalerweise hätte, gar nicht so machen. Die werden dann zum Teil von den anderen mitgemacht oder aber sie bleiben halt liegen. Also das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig im Moment. Normal ist es so, dass wir, wenn wir morgens starten, haben wir ein Programm, was wir öffnen und was uns halt zeigt, welche Patienten ins Haus gekommen sind und Erreger positiv waren. Also es gibt ja bestimmte Krankenhauserreger, MRSA, der wird ja auch gerne als Krankenhauskeim bezeichnet. Den habe ich mir im Krankenhaus geholt. So. Ja. Das ist zum Beispiel einer, der da auftaucht. Oder die MRGNs, das sind multiresistente gramnegative Erreger oder Enterokokken nennt man sie eigentlich. Und den VRE haben wir auch noch. Und da haben wir praktisch ein Programm, was uns das immer anzeigt. Und die arbeiten wir dann ab. Weil die Patienten, die sind gekennzeichnet. Also wenn ich einen positiven Patienten habe, der zum Beispiel ein MRSA im Rachen-Nasen-Bereich hat, dann muss der bei uns im Klinikum isoliert werden. Und dementsprechend muss man natürlich dann gucken, hat der schon diesen Keim vorher gehabt? Ist das schon bekannt oder ist das neu? Wenn das neu ist, muss man natürlich die Stationen, die sind im Vorfeld meist schon vom Labor informiert, aber trotzdem gucken wir nochmal, ist der Patient dann wirklich isoliert? Wir setzen ein Merkmal, so nennt sich das. Das ist so ein gelbes Biohazard-Zeichen. Und in unserem, das nennt sich Medico-Programm, können die dann auf der Station sehen, oh, da ist so ein gelbes Zeichen. Da müssen wir mal gucken, da ist ein Erreger, müssen wir jetzt isolieren oder nicht. Ne, das ist auch alles vorgegeben. Ja, das ist so das Erste, was wir eigentlich machen. Zu gucken, ist da was neu? Müssen wir da irgendwas in die Wege leiten? Die Patienten bekommen auch einen Ausweis von uns, wenn das neu ist. Das ist vom MRA-Netzwerk hier in Osnabrück mal irgendwann initiiert worden. Das sind so kleine Faltblätter und da wird dann halt wirklich eingetragen, dass der Patient den und den Erreger an den und dem Datum hatte und dass er den einfach mitführen kann. Und wenn er dann in ein anderes Haus kommt oder seinem Hausarzt einfach die Information geben kann, ich habe diesen Erreger, weil so als, ich sag mal, Privatperson, wenn ich nicht tagtäglich damit zu tun hätte, wüsste ich ja gar nicht, was ist das überhaupt und das würde ich mir ja auch nicht merken. Ne? Wir gehen da ja tagtäglich mit um, für uns ist das normal, aber für eine Privatperson ist das ja, was habe ich da jetzt, ne? Ganz furchtbar. Da haben wir auch Merkblätter tatsächlich gemacht für diese Patienten, die wir denen dann auch geben oder auch zuschicken, dass die einfach so eine kleine Information haben, wie gehe ich denn jetzt damit zu Hause zum Beispiel um? Muss ich jetzt irgendwas beachten? Muss ich mich jetzt mehr waschen? Muss ich meine Angehörigen schützen? Einfach so, dass man da so einen kleinen Hinweis gibt, weil ja viel Unsicherheit da einfach auch besteht. So, das ist so das Erste, was wir eigentlich machen, ne? So am Tag. Weiß ich nicht, ob du ein bisschen was über die Intensivstation erzählen möchtest. Das ist ja auch so tägliches Brot.
Richtig. Ich sagte ja vorhin, was macht die Krankenhaushygiene aus? Also wir gucken ja, ob wir irgendwo Probleme haben und haben uns verschiedene Bereiche, verschiedene Operationen zum Beispiel rausgenommen. Es geht ja bei allem immer um Vergleichen. Ja, vergleichbar sein, weil sonst kann man ja Fähnchen in den Wind hängen und gucken, es wedelt nach rechts, ist wohl alles gut, es wedelt nach links, ist blöd. Von daher schauen wir uns gewisse Operationen an und damit wir uns vergleichen können, nehmen wir die gleichen Operationen wie andere Krankenhäuser. Es gibt in Berlin das Nationale Referenzzentrum und dieses Nationale Referenzzentrum, da kann man sich dran anmelden, so jetzt ganz platt runtergebrochen. Und nach gleichen Parametern wie andere Krankenhäuser, zum Beispiel vergleichen wir uns jetzt als Klinikum Osnabrück mit Krankenhäusern der gleichen Größe, also auch knapp 800 noch was Betten, der gleichen Ausrichtung, der gleichen Intensivstation, da schauen wir mit den gleichen Operationen, genau, und übermitteln anonymisiert Daten. Was für Operationen hatten wir? Diese Operation nennt sich Indikatoroperationen, die mindestens so und so oft im Jahr durchgeführt werden, um uns einfach mit anderen Häusern zu vergleichen. Wir können uns dann sehen, die Daten, die wir eingespielt haben, alles andere ist dann quasi anonymisiert. Man sieht dann so, wo steht man dann eigentlich? Ist man besser als ein Drittel? Sind wir schlechter als die Hälfte? Oder sind wir im obersten Drittel? Oder wie auch immer. Und um einfach zu sagen, aha, okay, das, was wir machen, machen wir auch gut. Oder wir müssen irgendwo nachjustieren. Warum sind die anderen besser? Und das Ganze muss natürlich dann mit Leben gefüllt werden. Und zum Beispiel auf einer Intensivstation schauen wir einmal nach diesen ganzen Kunststoffen der nächsten Mal. Also wir schauen uns verschiedene Plastike an, die in den Patienten reingehen oder rausragen oder wie auch immer.
Musst du, glaube ich, ein bisschen genauer erklären.
Genau. Und da schauen wir nach Beatmungsschläuchen, da schauen wir nach Harnwegskathedern, wir schauen nach Ventrikeldrainagen, also nach Schläuchen, die in die Ventrikel ins Gehirn gehen, um dort Druck zu entlasten, beziehungsweise wir schauen nach zentralvenösen Zugängen. Das sind so diese vier großen Kunststoffe quasi, mit denen wir uns vergleichen. Liegen unsere Patienten bei uns im Krankenhaus mit einem Katheter und liegt der Katheter zu lange, hätte man ihn schon früher ziehen können, um zu schauen, haben wir da ein falsches Management oder muss das Regime irgendwie überdacht werden? Nicht, weil man ein Problem hat, sondern um festzustellen, ob man ein Problem hat. Und genau das Gleiche machen wir als Überwachung, was zum Beispiel jetzt die Intensivstation angeht, mit multiresistenten Erregern. Frau Lussmann hat ja vorhin schon gesagt, MRSA, MRGN, unter diesem Deckmantel MRE ist jetzt mittlerweile alles. Und da schauen wir, haben wir ein Problem auf den, zum Beispiel jetzt in diesem Falle, weil ich sie betreue, auf der Intensivstation, ja oder nein. Kommen die Patienten schon mit einem Erreger, bringen sie den mit, dann ist es für die Maßnahmen, die man machen muss, uninteressant, aber man, nicht, dass man sich zurücklehnen kann, aber man weiß, okay, er ist mitgebracht, wir haben jetzt hausintern kein Problem. Und damit man das einfach auf dem Schirm hat, muss man hingehen und gucken und deshalb Überwachung betreiben. Und das ist so, was die Intensivstationen angeht, aber auch was zum Beispiel die Operationen angeht, so ein Hauptaugenmerk. Da haben wir uns aber aufgeteilt, wir sind ja, wie Frau Lussmann vorhin schon sagte, ein Team. Wir haben ganz oben unsere, wenn wir hierarchisch denken, ganz oben unsere Krankenhaushygienikerin, die Frau Körbel-Petscheny, Internistin und eben Krankenhaushygienikerin. Dann haben wir unsere leitende Hygienefachkraft, Frau Nathalie Jürgens. Es geht weiter, wenn wir jetzt bei der Damenwelt bleiben, mit der Frau Lülsmüller als Hygienefachkraft, dem Herrn Raberg, auch als Hygienefachkraft und eben mir. Wir sind eben dieses Team von 5 Köpfen für diese 800 plus Betten. Und das ist schon eine Herausforderung. Neben diesen festen Geschichten, MRE-Ausweise überprüfen, ist es neu, ist es mitgebracht, müssen wir es zuschicken. Da geht es ja um Informationslücken, die geschlossen werden sollen. Wir sind ja verpflichtet, an weiterbehandelnde Einrichtungen die Informationen über das Vorhandensein von gewissen Erregern mitzuteilen, weswegen dieser MRE-Ausweis hier im MRE-Netzwerk entwickelt und ins Leben gerufen wurde und, wie ich finde, sehr gut angenommen wird. Weil sonst ist es, ja, ich habe den Krankenhauskeim, weiß ich doch nicht welchen. Und man ist ein Patient, ist ja auch schwierig. Oder ich nehme den Weiße gegen Blutdruck. Welche? Und mit diesem MRE-Ausweis wird es recht leicht, zumal Patienten etwas an die Hand bekommen für zu Hause und der MRE-Ausweis mitgegeben wird. Das sind so die festen Größen. Und drumherum zu ist, wie es immer so schön ist, das Leben plant man und es passiert dann doch anders. Und so planen wir uns um diese festen Größen herum den Tag und dann kommen die Anrufe. Dann geht es in die Kommunikation mit Ämtern oder Stationen, haben eine Rückfrage oder... Oder. Also es ist recht spannend.
Und dieser VRE-Keim oder die multiresistenten Erreger, was genau versteckt sich dahinter und wie werden die festgestellt?
Multiresistente Erreger oder Krankenhauskeime, das ist immer so ein Synonym für alles, was irgendwie im Krankenhaus gefunden wird. Ohne jetzt erstmal auf die Erreger einzugehen, heißt es ja, das habe ich mir im Krankenhaus geholt. Nein, oftmals nicht. Es wird nur im Krankenhaus ganz gezielt drauf getestet, was man vorher, so draußen würde ich mir jetzt nicht unbedingt einen Nasenrachenabstrich machen lassen auf MRSA. Meistens macht man den bei Aufnahme in ein Krankenhaus, wenn da Intervention, irgendwie Operation oder sowas laufen soll, dann wird es gemacht. Und deshalb wird das Ganze mal gerne als Krankenhauskeim genannt. Und dahinter verbergen sich so etliche. Also das eine, was Frau Lussmüller vorhin schon mal sagt, ist ja dieser MRSA, dieser methicillinresistente Staphylococcus aureus. Der ist erstmal ein normaler Staphylococcus aureus, wohnt dort, wo er wohnen soll, macht nicht mehr als der, oder der MRSA macht nicht mehr als der noch sensible Staphylococcus aureus. Nur wenn es zu Infektionen kommen sollte, wird es schwieriger, weil eine Antibiotika-Gruppe wegfällt. Und da muss man einfach gucken, wie geht man damit vor. Deshalb ist es immer so schwierig. Das heißt, wir haben den MRSA, den methicillinresistenten Staphylococcus aureus. Das ist so der eine, das ist so dieser der gängige. Da hat man, glaube ich, 2010 in allen Krankenhäusern so eine Studie betrieben, dass einmal alle abgestrichen wurden, auch vom Personal, wer wollte, so ein Tagesscreening durchgeführt hat, um zu schauen, wie ist denn da die Durchseuchtung, die Problematik und so weiter. Und seitdem ist das sehr geradlinig vorangegangen mit Empfehlungen, wen streicht man ab, wann testet man und wie soll man testen, dass Gute da ist. Bei dem MESA, da kann man ganz gute Sanierung vorantreiben, den kann man gut von der Haut runterwaschen, die Haut kann man gut dekolonisieren, die Erregermenge auf der Haut reduzieren, sodass die eigene Flora wieder Oberhand gewinnt. Was die Besiedlung im Nase-Rachen-Bereich angeht, kann man mit antiseptischen, desinfizierenden, nenne ich es mal plump, Salben arbeiten oder antibiotischen, nur bei was Antibiotikaresistentem, was Antibiotisches draufgeben, aber gut. Oder im Rachenbereich kann man gurgeln, um da einfach diese Erregerlast zu reduzieren. Was schwieriger wird, bei diesen MRGNern. Nach und nach kommen die jetzt so in den Vordergrund. Wir haben MSA, haben uns dran gewöhnt, wird getestet und ein ganz klares Regime gefahren. Und dann gab es diese MRGNer, gramnegative Stäbchenbakterien, multiresistente gramnegative Erreger sind das. Da gibt es so zwei große Gruppen, einmal Darmkeime und einmal Feuchtkeime. Darmkeime haben wir alle im Darm, brauchen wir für Verdauung, alles gut, hält uns gesund. Das Ganze, wenn es im Gleichgewicht ist, problematisch da. Es gibt so gewisse Erreger, die so eine Neigung haben, resistent zu werden. Entweder, weil die Erreger untereinander die Informationen austauschen oder weil man Antibiotika drauf wirft, dann Erreger einfach quasi ein Resistenzverhalten lernen. So, ich hoffe, Mikrobiologie hört jetzt nicht so ganz hin und schlägt die Hände über den Kopf zusammen, aber so ganz plump und platt gesagt. Die Erreger machen nicht kranker als normale Darmkeime oder Feuchtkeime. Wenn sie da sind, wo sie hingehören, alle super. Wenn aber ein Darmkeim, der resistent ist, im Zuge einer Operation in die Bauchhöhle käme oder in die Blutbahn und dort anfängt, Infektionen zu setzen und uns bei diesen MRGNern, was dann multiresistent heißt, wo dann mehrere Antibiotika-Klassen wegfallen, also nicht nur ein oder zwei Produkte, sondern wirklich ganze Klassen wegfallen, dann wird diese Therapieoption schwieriger. Und das ist das, wovor wir dann Patienten einfach schützen müssen, dass die Erreger frühmöglichst erkannt werden, dass wir die Quelle quasi ausschalten können oder isolieren können, beziehungsweise wenn wir das nicht unbedingt hinkriegen, weil Sanierung nicht funktioniert oder nicht angedacht ist oder, müssen wir einfach die Übertragung verhindern. Das heißt, mit Schutzausrüstungen, mit Hygienemaßnahmen arbeiten, dass etwas von A nicht nach B kommt. Ja, und dann gibt es noch VAEs und so weiter, vancomycin-resistente Enterokokken, die uns dann auch immer wieder mal so reingrätschen, wo wir sehr viele Wiederkehrer haben, aber das ist eher in den Disziplinen zu finden als an diesem VAE.
Wir haben vorhin auch einmal angesprochen gehabt, da, was war denn dieser Gesichtsausdruck?
Ich hatte gerade Angst, ich weiß noch nicht mehr, was ich vorhin gesagt habe.
Sie haben angesprochen gehabt, dass einige Menschen mit diesem Erreger auch nach Hause können und dann nicht genau wissen, was gemacht werden muss, beziehungsweise ihnen erstmal erklärt werden muss, was dann die ganzen Familienangehörigen beachten müssen.
Also es kommt auch manchmal vor, oder eigentlich ziemlich oft, dass Patienten halt nur ganz kurz im Haus sind. Dass die vielleicht ein, zwei oder drei Tage da sind, eine Operation hatten und wieder nach Hause dürfen. Und es dauert ja eine gewisse Zeit, um diese Abstriche, die wir tatsächlich regelhaft machen. Also MRSA-Abstrich wird bei jedem Patienten gemacht, Nasenrachenabstrich und Analabstriche nicht unbedingt. Das ist dann eher so im Intensivrisikobereich, wo die regelhaft gemacht werden. Aber wenn halt sowas gemacht wird und es ist dann ein positiver Befund da, ist es manchmal so, dass die Patienten tatsächlich schon zu Hause sind und davon nichts ahnen. Und wir halt vorher auch nichts wussten und dementsprechend versucht man natürlich dann die Informationen an den Patienten weiterzugeben. Und da kommt halt dieser MRI-Ausweis halt auch ins Spiel und diese Faltblätter, die wir pro Erreger halt einfach fertig gemacht haben und die schicken wir immer mit. Wir machen es aber meistens so, wenn wir eine Adresse vom Hausarzt haben von diesem Patienten, dann schicken wir das an den Hausarzt. Weil wenn man das dem Patienten nach Hause schicken würde, dann ist es ja wirklich so ein kleiner Schockmoment, denke ich mal. Ne? Wer möchte gerne einen Brief bekommen vom Klinikum, wo auf einmal drin steht, oh, ne, ich habe jetzt da ein MRSA oder ein VRE oder ein 3-MRGN, dann fällt man ja erstmal aus allen Wolken. Von daher schicken wir das halt lieber dann zum Hausarzt und bitten den dann, das vernünftig weiterzugeben und dann halt auch gleich eine Erklärung zu geben. Und es gibt aber auch die Fälle, dass wir wirklich dann auch angerufen werden von außerhalb von Patienten. Wir haben unsere Telefonnummern hinten drauf notiert. Da steht auch, dass sie uns jederzeit anrufen können, wenn Fragen sind. Und das kommt auch schon hin und wieder mal vor, dass dann halt jemand von zu Hause anruft und dann halt einfach nochmal genauer nachfragt. Ne? Wie gehe ich jetzt mit diesem Erreger um? Was mache ich, wenn zum Beispiel kleine Kinder im Haushalt sind? Darf ich mit denen trotzdem noch kuscheln? Was mache ich mit meiner Wäsche? Muss ich irgendwas beachten, wenn ich den jetzt zum Beispiel diesen Erreger anal habe? Halt im Popo-Bereich, ne? Und ja, also das kommt schon vor und von daher ist es uns halt auch wichtig, diese Informationen weiterzugeben. Und wir freuen uns eigentlich auch immer, wenn wir eine Beratung machen können, auch im Haus, ne? Wenn wir einfach angefordert werden und dann nochmal genauer nachgefragt wird. Im Krankenhaus ist es natürlich immer anders wie zu Hause. Also man muss diese Maßnahmen, die wir im Klinikum betreiben, muss man zu Hause nicht unbedingt so betreiben, weil es ist ja meine Umgebung. Ich kenne die Erreger, die da, ja, ich sag immer, rumkräuchen und fleuchen, ne? Also das ist einfach meins und das tut mir ja auch erstmal nichts. Nur wenn natürlich jemand von außerhalb kommt, sollte man schon so diese normalen Basics beherrschen. Sprich, ich wasche mir halt meine Hände, wenn ich auf Toilette war. Ich putze jetzt nicht irgendwie jedes Mal die Toilette, wenn ich drauf war, aber gucke schon, dass ich die relativ sauber halte, dass ich zum Beispiel die Leibwäsche regelmäßig wechsle und dann halt auch in der Waschmaschine vielleicht bei 60 Grad wasche und nicht irgendwie bei 30 Grad, dass ich Handtücher regelmäßig wechsle, so halt, ne? Dass man da so ein bisschen die Hinweise gibt, was man vielleicht auch für Waschmittel nehmen sollte, dass man vielleicht so einen Sauerstoffabspalter mit dazu fügt. Da macht man auch vieles schon richtig, wenn man so einen Erreger hat. Ne, man muss gar nicht irgendwie die Sachen alle kochen in der Waschmaschine, sondern es reicht halt manchmal auch so ein ganz banaler Sauerstoffabspalter. Ich weiß nicht, ich will jetzt keine Firmen nennen, aber ich denke, da weiß vielleicht jeder, diese Oxy-Geschichten hat man vielleicht schon mal gehört. Da sind die dann oft sehr dankbar, ne, dass man denen einfach die Angst so ein bisschen nehmen kann dadurch. Dass das doch eigentlich zu Hause gar nicht so schlimm ist. Nur wir im Klinikum müssen natürlich auch, oder in den Krankenhäusern, wir müssen natürlich auch immer gucken, wir haben noch andere Patienten. Und da sind natürlich auch viele Patienten, denen es richtig, richtig schlecht geht. Und wenn die natürlich noch so einen Erreger dazu kriegen, dann kann das natürlich wirklich auch mal richtig böse ausgehen. Und von daher müssen wir das ganz, ganz anders handeln und sprechen dann halt auch diese Isolationen aus, die viele vielleicht gar nicht so verstehen, ne? Warum muss ich denn jetzt auf dem Zimmer bleiben? Ich kann mir doch meine Hände desinfizieren. Ja, klar, kann man, aber es ist halt eine andere Situation. Man muss die Leute dann schon aufklären.
Diese Erreger, die hat man dann sein ganzes Leben lang, wenn man sie einmal hat?
Nein.
Oder wie lange?
Nein, also es ist unterschiedlich. Diesen MRSA, da hatte mein Kollege ja schon gesagt, da gibt es eine Sanierung mit dieser Nasensalbe und Gurgeln und die Haut abwaschen. Also normal kriegt man den bei den meisten Patienten dadurch wirklich gut weg. Also der ist dann wirklich verschwunden. Es gibt natürlich auch bestimmte Parameter, die diesen Erreger halt, wie sagt man nicht, also zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, wenn ich jetzt ein Landwirt bin, habe ich viel mit Antibiotika und so zu tun, gehe immer in den Stall, wo die Schweine drin sind und so. Und das ist bei denen sehr häufig, dass die tatsächlich diesen MRSA-Erreger in dem Nasenrachenbereich haben. Und auch Tierärzte zum Beispiel, dass die da wirklich sehr, sehr oft betroffen sind. Und die kann man ruhig sanieren. Die sind dann erst frei, aber sobald die wieder in ihren Beruf gehen und ihre normalen Abläufe haben, ist der halt einfach wieder da. Und da ist, wie mein Kollege jetzt sagte, so dieses Sanierungshemmnis einfach da. Da kann man noch so oft sanieren, den kriegt man nicht weg. Die müssen da einfach mit leben. Und die wissen ja aber auch, dieser Erreger, wenn er denn was macht, dann macht er Entzündung an Wunden. Dann muss man halt einfach ein bisschen aufpassen, ne? Wenn man dann wirklich eine Wunde hat, sollte man da schon drauf achten, dass man da vielleicht, bevor man an diese Wunde geht, sich vorher die Hände zum Beispiel desinfiziert oder wäscht. Da kann man schon so ein bisschen drauf achten, dass da halt nichts passiert. Ne? Oder wenn die operiert werden müssen, dann werden die unter Sanierung praktisch operiert. Also man versucht, die Keimlast durch diese Waschung, durch die Nasensalbe und das Gurgeln zu reduzieren und operiert die dann unter diesen Sanierungsmaßnahmen und macht das dann auch noch so die Zeit über, meistens so 5-6 Tage, sodass man diese Last von diesem Erreger einfach reduziert und die Gefahr einer Entzündung halt dadurch minimiert. Also es ist immer gut, wenn man weiß, dass der Patient den Erreger hat, weil man da einfach dann ganz anders mit umgehen kann. Ne? Es ist nicht immer schlecht, es zu wissen. Viele denken dann ja auch, oh Gott, das sage ich lieber nicht, ne? Es ist ja peinlich. Besser ist es eigentlich immer, da offen zu sein, weil man dann dementsprechend auch einfach besser damit umgehen kann und auch die Gefahr für den Patienten selber minimieren kann in vielen Fällen.
Und was kann man als Patient sonst noch machen, um sich im Krankenhaus oder generell von Infektionen oder Infektionen generell zu vermeiden, außer jetzt Hände waschen oder auch nicht nur jetzt unbedingt auf diesen Erreger, auf diese MRE aufgeschaut?
Ja, normalerweise reicht es, wenn man die normale Basishygiene einfach einhält, ne? Das, was man zu Hause im Prinzip auch macht, sich nach Toilettengängen die Hände waschen, wenn man vielleicht draußen unterwegs ist, dass man wirklich dann einfach vielleicht auch mal das Desinfektionsmittel benutzt Und wenn ich halt draußen irgendwo unterwegs war, dann mache ich das halt einfach. Dann habe ich schon mal einen großen Teil abgedeckt, weil die meisten Keime werden einfach durch die Hände übertragen. Weil wir ja mit den Händen überall unterwegs sind. Wir packen Sachen an, Türklinken, Knöpfe, Lichtschalter. Wir packen Lebensmittel damit an. Wir packen uns ans Gesicht. Packen an unsere Sachen, an die Jacke, wo vielleicht was dran sein kann. Also die Hände, wenn man da guckt, dass man die immer sauber in Anführungsstrichen hält, dann hat man schon ganz, ganz viel gewonnen. Ne? Und so die normale Hustenetikette, vielleicht nicht quer durch den Saal pusten, sondern in die Ellenbeuge, wenn man irgendwie schnupft, dass man dann einmal Taschentücher nimmt und nicht das nette Stofftaschentuch, was man vielleicht zu Hause gerne benutzt. Ganz banale Sachen normalerweise, ne? Die normal sein soll, sind sie leider nicht immer unbedingt.
Vielleicht noch Kontaktminimierung untereinander, dass es nicht so ein Gruppengeklüngel ist beim Rauchen oder bei Spaziergängen draußen. Da ein Stück weit Patienten in ihre eigene Verantwortung zu nehmen. Regelmäßige Händehygiene und nicht regelmäßig wie Weihnachten, sondern nach Toilettengängen, wenn sie das Haus vielleicht verlassen für einen Spaziergang auf dem Gelände und wieder reinkommen, dann dort auch einmal die Hände zu desinfizieren. Vielleicht nicht zu eng beim Rauchen stehen oder jetzt. Unglimpfig die Raucher, aber das meine ich gar nicht damit, sondern nicht in Grüppchenbildung zu verfallen und ja, einfach den Kopf einschalten. Also aber nicht nur bei Patienten, sondern generell. Hygiene beginnt im Kopf und wichtig sind Hände, Hände, Hände. Genau. Das ist es, ja. Weil das ist ja auch das, was wir immer so runterpredigen, wenn es darum geht, um Schulungen oder um ja, irgendwelche Unterrichte oder. Was wir im Krankenhaus so an Maßnahmen betreiben, ist es einmal Basishygiene. Das klingt so, ah ja, Basishygiene, wunderbar. Wird so hingenommen, aber da versteckt sich ja einmal die persönliche Hygiene dahinter. Wie komme ich überhaupt zum Dienst? Habe ich noch so einen Schlammlauf gemacht auf dem Weg zur Arbeit und komme verschwitzt und voll mit Schlamm an? Oder bin ich selber gepflegt? So ein Maßnahmenbündel, also wie ist meine persönliche Hygiene? Wie sieht meine Dienstkleidung aus? Die Dienstkleidung wird vom Dienstherrn gestellt, trägt die Sorge, dass es gereinigt wird und gewaschen wird und frei von wieder zurückkommt und wieder zur Verfügung steht. Wie sieht es aus in der Basishygiene mit der Händehygiene und Hände? Wie Frau Lußmüller gerade schon sagte, wir kommen mit den Händen in Berührung. Nicht nur mit Türklinken und Lichtschaltern, sondern wir gehen auch mit den Händen in die Berührung mit den Patienten, in die Versorgung mit den Patienten. So viele Apps es ja gibt, aber dafür gibt es keine Apps. Das heißt, wir sind da wirklich noch am Patienten, beziehungsweise die Pflegenden, die Ärzte sind am Patienten und arbeiten mit ihren Händen. Und deshalb ist die Händehygiene so schön in Covid, wir tragen alle Mund-Nasen-Schutz und reden jetzt über Händehygiene, aber das ist so eine ganz grundlegende Geschichte. Händehygiene ist eigentlich, so sehr es zu den Ohren raushängt, immer Anteil einer jeden Schulung, weil die Händehygiene ist ganz weit vorne als ein Teil der Basishygiene. Wenn die Patienten sich untereinander schützen, machen wir natürlich auch etliches. Wir haben Verfahrensanweisungen zu den verschiedensten Desinfektion, weil wenn wir schon über Händedesinfektion, Händehygiene, wir hatten jetzt gerade den Aktionstag, Händehygiene wurden begleitet von Professor John mit komplettem Team über das IDERM, die auch mit vor Ort waren und einfach das Thema Hautgesundheit, Hautpflege mit hochgesetzt haben, weil es ist nichts Schlimmeres, als aus dem Beruf raus zu müssen durch irgendwelche Irritationen. Und Irritation klingt noch so nett, wenn ständig Alkohol auf die Haut kommt. Und der Beruf dann vielleicht nicht mal ausgeübt werden kann, weil die Hände kaputt sind, die Haut kaputt ist. Von daher hatten wir jetzt gerade auch so einen Aktionstag, um da auch mal wieder Hauthygiene, Händehygiene und Hautpflege und Hautgesundheit in den Vordergrund zu heben. Das ist ein Anteil im Rahmen der Basishygiene. Dann haben wir die Hygienepläne, die wir ja erstellen nach RKI-Vorgaben. Wann muss was, wie desinfiziert werden? Wie schaut es aus mit Aufbereitung bzw. mit Schulung des Personals zu Aufbereitung von Arbeitsflächen? Wie ist es generell, wenn wir jetzt das Vorliegen haben von gewissen Krankheitserregern? Also das gerade war ja so alles Basis. Das machen wir ja immer. Das sind erregerspezifisch unabhängige Maßnahmen, die wir immer durchführen müssen. Händehygiene, saubere Dienstkleidung, Wischdesinfektion aller Flächen und. Und wenn wir dann noch gewisse Erreger haben, von denen wir ja nur wissen, wenn wir darauf untersuchen, und das machen wir in Eingangsscreenings, so wie die anderen Häuser ja auch, dann müssen wir uns ja dementsprechend verhalten. Einen MRSA-Patienten, den können wir jetzt nicht unbedingt in einen 12-Personen-Saal schieben, ne, sondern der muss alleine untergebracht werden, um einfach diese Keimverbreitung zu unterbinden und eben diesen Infektionsweg zu unterbrechen. Und ja, das ist immer so dieses Maßnahmenbündel, was wir dann haben. Basishygiene, Desinfektionsmaßnahmen, Isolation und so weiter und so fort.
Schutzkleidung.
Genau.
Von welcher Schutzkleidung reden wir dann da? Wie sieht die aus?
Es kommt auf den Erreger ein bisschen an, aber normal ist es so, wenn jetzt wirklich zum Beispiel jetzt wieder der MRSA da ist, Dann auf jeden Fall einen Schutzkittel, wenn man am Patienten arbeitet. Dann Mund-Nasen-Schutz ist ja jetzt normal. Das machen wir im Moment ja immer. Wenn wir am Patienten direkt sind, sogar FFP2-Maske. Das ist aber nicht immer so gewesen. Also es gab ja auch eine Zeit vor Corona und wir hoffen, es gibt auch eine Zeit nach Corona. Aber diese Erreger, wenn die dann im Nasenrachenbereich sind, natürlich ist dann auch ein Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske erforderlich. Und gerne wird halt auch der Handschuh genommen, wobei wir da so ein bisschen zwiegespalten sind. Handschuh ist Schutz für mich selber als Pflegekraft, natürlich. Aber für uns steht eigentlich eher immer die Händedesinfektion im Vordergrund, weil es ist leider so, dass einige immer noch der Meinung sind, wenn ich Handschuhe anziehe, brauche ich meine Hände nicht desinfizieren. Das predigen wir eigentlich auch immer bei unseren Schulungen, dass dem nicht so ist. Also ein Handschuh schützt einfach nicht. Die Erreger können da durch. Und wenn man die Handschuhe mal anfärbt mit so netter Fingerfarbe, dann sieht man das auch ganz gut, wenn man die dann auszieht, dass man auf einmal doch diese rote, blaue, gelbe Farbe an den Fingern und Händen hat und dass der Schutz von dem Handschuh doch nicht so toll ist, wie man halt denkt. Also man muss tatsächlich vor und nachher die Hände trotzdem desinfizieren und das wird dann halt oft vergessen. Von daher plädiere ich eigentlich immer nicht unbedingt zu den Handschuhen. Klar, wenn ich natürlich irgendwie Sekret oder irgendwas habe, was nicht so nett ist, oder wenn ich einen Verband machen muss, der vielleicht sezerniert, also wo halt noch irgendwie Sekret sich entleert, dann ist es natürlich für mich selber schöner, wenn ich Handschuhe anhabe. Natürlich, aber ein Schutz vor Erregern ist er tatsächlich nicht. Von daher, das ist auch so ein Irrglaube. Ja, und das war es eigentlich auch schon an Schutzmaßnahmen. Es kommt immer drauf an, was ist es für ein Erreger? Also bei Tuberkulose zum Beispiel, das ist ja ein Aerosol, was der Patient in den Raum gibt und was auch länger, das sind Tröpfchen, die halten sich sehr, sehr, Tröpfchen, Aerosol, jetzt bin ich mir gerade überlegen. Auf jeden Fall, der hält sich länger in der Luft, der fliegt nicht gleich nach unten, sondern hält sich in der Luft. Und dann ist es einfach so, dass man den dann einatmen kann, wenn es schlecht läuft, wenn man länger in diesem Raum ist als Pflegekraft. Und da war es halt auch immer gang und gäbe, dass man FFP2-Masken tragen musste. Das ist jetzt ja sowieso durch Corona, das ist ja auch so ein Erreger, der in der Luft ist, auch längere Zeit, ist das gang und gäbe. Aber vor 2 Jahren war das halt noch nicht so. Und da war es wirklich so verpflichtend bei Tuberkulose-Patienten, die noch nicht in Behandlung sind, noch nicht lange genug, dass man da tatsächlich auch eine FFP2-Maske tragen muss. Wir haben tatsächlich einen richtigen Plan in unserer Verfahrensanweisungsordnern, das nennt sich SharePoint, da hat jeder Zugriff drauf. Da sind diese ganzen Verfahrensanweisungen und Richtlinien, die wir halt einfach festgelegt haben, kann da jeder Mitarbeiter aufrufen. Und da ist das halt auch festgelegt, welche Schutzkleidung ich tragen muss. Jetzt kann man sich natürlich denken, dass nicht jeder Mitarbeiter dann Hurra schreit, wenn er erst zum PC muss, weil er jetzt zum Beispiel einen Tuberkulose-Patienten hat, hat das vielleicht gerade nicht im Kopf, wie muss ich mich denn da anziehen? Die rufen uns dann einfach auch dann mal schnell an, ne? Kann ich auch verstehen, ne? Ist dann einfach der schnellere Weg. Auch fürs Personal ist man oft Beratungsperson. Aber das ist ja auch schön, dann bleibt man im Kontakt und das ist uns auch wichtig. Wir gehen auch regelmäßig auf die Stationen, damit man einfach mal gesichtet wird und man nicht nur kommt, wenn man Begehungen macht und mit dem Finger kommt und du, was hast du da wieder gemacht? Sondern es soll einfach so eine gegenseitige Beziehung sein, ne? Wo man halt auch ja einfach mal in freundlicher Art und Weise kommt. Wir kommen immer freundlich, aber es ist ja so von früher immer noch so, oh, die Hygiene kommt. Ne? Ich kenne das selber auch. Ich habe vorher in einem Reha-Haus gearbeitet und wenn es dann hieß, oh, wir haben Hygienebegehung, dann wurden so bestimmte Leute immer dann in den Dienst aufgeteilt, weil die dann so ein bisschen besser Bescheid wussten und die anderen blieben dann zu Hause. Und wenn man dann irgendwie da gerade unterwegs war, dann hat man geguckt, oh, ich glaube, ich muss jetzt mal gerade auf Toilette, die Hygiene kommt, so nach dem Motto. Ne? Ja, es war wirklich so. Aber ich finde, das hat sich so ein bisschen geändert, ne? Dieser Fokus. Hygiene ist nicht mehr schlimm. Also wenn wir kommen, dann ist es wirklich ein schönes Miteinander. Klar hat man immer mal Mitarbeiter, die trotzdem flüchten, aber das ist wirklich die Ausnahme geworden. Ne? Es ist wirklich eigentlich ein angenehmes Arbeiten, finde ich.
Definitiv.
Ja.
Ich bin ja noch nicht so lange in dem Haus. Nicht so lange, klingt so. Also April 2020 habe ich dort angefangen und dachte auch erst so, hauer. Mal gucken, hoffentlich kommt die mit mir zurecht. Also jetzt gar nicht mal diese kleine Einheit Hygieneteam, sondern so die Mitarbeitenden in den Bereichen, für die ich auch zuständig bin. Und großartig, also da bin ich ja gut aufgenommen worden und hatte Gott sei Dank überhaupt keine Probleme, konnte jeden fragen, jeden ansprechen und das ist wirklich sehr schön.
Herr Link, was hatten Sie denn eigentlich davor gemacht, bevor Sie am Klinikum angefangen haben?
Also ganz davor, ganz früher, einst, als alles noch schwarz-weiß war. Nein, ich ganz normal Schule, wusste nicht, was soll ich machen, nach der Realschule ab aufs Gymnasium. Nach 3 Jahren und nach erfolgter 12. Stufe bin ich dann ab und habe immer noch nicht gewusst, was will ich machen, wusste aber Bundeswehr nö, Zivildienst. Und im Zivildienst war es gerade so die Zeit, wo die Pflegebüros dahin kamen, dass sie gesagt haben, ach Mensch, die Zivis könnten doch mal leichte Geschichten zu Hause machen, hauswirtschaftliche Versorgung, so ein bisschen für die Patienten auch sein. Hab dann gemerkt, ach, das ist doch irgendwie was für mich. Ich mag den Umgang mit Patienten und habe dann eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Und habe dann, ich glaube, knappe 11 Jahre in der Somatik gearbeitet. Und habe dann irgendwie 2010, 11 war es so, irgendwie, na, da muss noch was anderes kommen. Ich möchte irgendwie was anderes machen, nochmal was weitermachen. War aber so uneins mit mir und ich weiß es nicht. Und dann wurde passend, und manchmal ist es ja so, manchmal fügt es sich einfach so, dass die Hygienefachkraft, die damals das Haus, in dem ich gearbeitet habe, betreut hat, gegangen ist und es musste quasi eine Stelle besetzt werden. Und dann habe ich mir das Ganze mal so ein bisschen angelesen und bin dann zu dem Entschluss gekommen, jo, das könnte was sein. Habe dann eine Fachweiterbildung gemacht von 12 bis 14. Die läuft dann über 2 Jahre, war dann berufsbegleitend. Und ja, seit 2014 bin ich in der Krankenhauswirkung und habe vorher Krankenpflege gemacht, um ganz kurz auf Ihre Frage zu antworten. Ja, nee, und dann jetzt 2020 ans Klinikum gewechselt.
Wie Sie gerade auch schon so schön gesagt haben, Hygiene am Krankenhaus ist eine Fachweiterbildung. Wie kamen Sie dazu, Frau Lusmeller?
Also ich habe auch Diverses vorher gemacht, aber auch immer, was Pflege anging, war zum Schluss dann in einem Reha-Haus für orthopädische Erkrankungen. Und irgendwie war da auch eine Hygienefachkraft, die hat 16 Stunden im Monat dort ihre Tätigkeit gemacht. Und die war aber schon inzwischen wirklich in die Jahre gekommen, sage ich jetzt mal. Also schon etwas über 70 und hat dann irgendwann gesagt, ja, also jetzt ist es, glaube ich, mal gut, jetzt gehe ich in Rente. Dann wurde ich halt gefragt, ob ich das eventuell mir vorstellen könnte, das zu machen. Ich war erst etwas skeptisch, habe auch tatsächlich ein Jahr gebraucht, um mich damit irgendwie anzufreunden und wusste aber auch nicht wirklich, was macht man da überhaupt. Und klar, mit Hygiene, so gewisse Sachen kennt man und weiß man. Aber in der Reha ist das ja auch noch ein bisschen anders als jetzt in einem großen Haus. Habe es aber dann durchgezogen und habe diese Fachweiterbildung gemacht. Ich konnte aber durch die Hygienefachkraft da im Haus nicht betreut werden, weil man eine Vollzeitkraft brauchte. Und da ich privat nach Osnabrück so ein bisschen tendiert habe, partnermäßig, ja, habe ich halt einfach hier mal so nachgefragt im Klinikum bei den dortigen Hygienefachkräften. Das war damals der Herr Rabeck und Frau Block. Frau Block ist inzwischen in Rente, aber Herr Rabeck ist ja noch da. Und die haben dann gesagt, okay, sie betreuen mich halt in der Zeit so ein bisschen. Dann nahm das so seinen Gang und so nach einem Jahr war dann irgendwie klar, Herr Rabeck und Frau Block brauchen noch jemanden dazu, weil das Haus wird immer größer, die Hygiene wird immer größer. Das schaffen die beiden nicht mehr alleine. Und ja, dann hat sich so nach einem Jahr so rausgestellt, Mensch, möchtest du das nicht machen? Das wäre doch ganz gut. Die Stelle wurde ausgeschrieben, wie das halt üblich ist. Ich bin in dieses Verfahren gerutscht und man hat mich dann genommen. Ich habe mich wohl nicht ganz so schlecht benommen, anscheinend. ja, und dann bin ich gewechselt, noch während der Ausbildung. Habe dann ein Jahr in der Reha diese Ausbildung gemacht und das zweite Jahr habe ich dann im Klinikum diese Ausbildung beendet. Und ja, bin mit einem kleinen Ausrutscher, ich war ein halbes Jahr tatsächlich in Cuxhaven, kurz bevor Herr Link hat im Prinzip meine Stelle bekommen. ja, und ich bin aber mit ihm wieder angefangen, weil in Cuxhaven war es dann doch nicht so ganz meinen Vorstellungen entsprechend. Und das Klinikum hat mich dann wieder zurückgenommen. Und ja, seitdem sind wir beide da zusammen in diesem Team. Aber grundsätzlich bin ich seit 2013 jetzt im Klinikum. Und ich habe eigentlich erst, als ich im Klinikum war, richtig begriffen, was da überhaupt alles gefordert wird. Also man macht die Ausbildung, da kriegt man erstmal so dieses Rundum-Paket. Aber dieses richtige Lernen, das kommt ja eigentlich erst nach der Ausbildung. Dann kommt man erst richtig rein, kommt in die ganzen Bereiche. Das dauert halt einfach alles seine Zeit. Das ist, glaube ich, in jeder Ausbildung so. Ja, egal, welchen Beruf man macht, bin da sehr dankbar drüber. Also ich arbeite auch echt gerne im Klinikum. Gut, dieser kleine Ausrutscher mit dem halben Jahr. Aber auch das sind, ich sage immer, das sind so Erfahrungen, die man einfach machen muss, die einen zeigen, dass man vielleicht doch besser da aufgehoben ist, wo man vorher war. Und alles, was ich so bis jetzt gemacht habe in meinen Berufsjahren, hat mich irgendwie auch ein Stück weitergebracht und mir geholfen. betreue jetzt tatsächlich auch noch eine Reha-Klinik.
Was ein Zufall.
Ja, aber nicht die, wo ich vorher gearbeitet habe, weil die wollten mich irgendwie nicht mehr, verstehe ich gar nicht. Ich betreue noch in Bad Rothenfelde die Klinik Münsterland. Gott sei Dank hat dieses Klinikum das genehmigt. Das mache ich halt noch so nebenbei und das macht mir auch Spaß, weil man dann auch mal in so andere Sachen noch reinguckt. Reha ist doch noch so ein bisschen anders mit den ganzen Physiotherapien und dann halt auf einmal so ein Sandbad, wo die Leute sich reinlegen. Das ist hygienisch dann auch immer sehr spannend. Wie bereitet man sowas auf?
Klingt wirklich sehr spannend. Gibt es denn auch irgendwelche Überraschungen, die Sie in den letzten Monaten mal auf der Arbeit erlebt haben?
Überraschung in dem Sinne, ja einfach, was Herr Link vorhin schon sagte, dass der Stellenwert der Hygiene durch diese Corona-Geschichte in den Vordergrund geraten ist. Von der Geschäftsführung bis zum Reinigungsdienst kam auf einmal an und jeder erwartete Antworten von der Hygiene. Das war für mich sehr überraschend, was da alles so an Fragen ankam, wo man selber erstmal sich schlau machen muss oder auch dann manchmal so denkt, warum muss ich das jetzt von der Hygiene irgendwie handeln? Das ist doch gar nicht mein Part. Das war für mich so ein bisschen überraschend. Und was für mich auch noch überraschend war, jetzt so nach einer gewissen Zeit von Corona, dass die anderen Erreger irgendwie aus dem Kopf sind. Dass auf einmal banale Sachen, die sonst immer funktioniert haben, auf einmal nicht mehr so funktionieren. Zum Beispiel die regelhaften Abstriche nicht mehr gemacht werden. Wie, es gibt auch noch MRSA-Abstriche. Das habe ich jetzt gerade ganz vergessen. Wie schnell sowas in den Hintergrund gerät, wenn so eine andere Sache sehr präsent ist. Das hat mich auch so ein bisschen überrascht.
Ja, Hygiene hat einen anderen Stellenwert bekommen. Ich meine, hatte die Pflege ja auch, es wurde geklatscht. Aber was die Halbwertszeit dieser Ansicht des Berufes oder auch Hygiene angeht, das sieht man dann. Meistens ist es ja so, dass das dann hinterher heißt, habe ich noch nie was von gehört, habe ich nie was von gesagt. Ich stand auch nicht klatschend auf dem Balkon. Generell Hygiene als auch Pflege, es gibt so zwei Gruppen, also so in der normalen allgemeinen Bevölkerung, heißt es immer, das könnte ich nicht. Also wenn es um Pflege geht. Auf der anderen Seite denke ich so, das, was ihr dann macht tagtäglich, um Brötchen zu verdienen, das könnte ich nicht. Und dann gibt es Entscheider, also irgendwo in der Politik, die dann auch klatschen und sagen, ach ja, das ist so wichtig. Aber wenn dann alles mal wieder abebbt und wieder Normalität da ist, dann geht auch ganz schnell wieder sehr viel in den Hintergrund. Und es ist doch nicht mehr so interessant. Und natürlich müssen wir die Pflege stärken und es muss mehr Geld kommen und der Beruf muss interessanter werden. Natürlich, klar, wie soll man es bezahlen? Alles gut. Aber das ist so das, was ich so schön finde. Das ist natürlich einmal in den Vordergrund und der Stellenwert der Pflege, der Hygiene, generell dieser ganzen Industrie, Gesundheitswesen, dass das so einmal nach vorne geholt wurde und fände es schön, wenn das weiter im Vordergrund bliebe. Die anderen Dinge, genau, die in den Hintergrund getreten sind, die ganzen anderen Erreger, sind so ein bisschen aus dem Kopf raus. Blieb ja auch nichts anderes übrig. Also Covid war da oder SARS-CoV-2 war da. Also wir kämpfen uns ja mit etwas, was den Stempel Covid-19, also 2019 hat, kämpfen wir uns ja immer noch rum. Es war da und wir mussten damit leben und gucken, was gibt es denn jetzt? Und wir haben ja den Erreger kennengelernt und mussten Maßnahmen aufbauen, dann hatten wir Maßnahmen, hatten das Gefühl, wow, es läuft. Ja, zwei Wochen später kamen Mutanten raus und dann musste man da wieder Maßnahmen schnüren. Das heißt, wir waren die ganze Zeit in einem steten Wandel und einem steten Anpassen, sei es auch was Kommunikation angeht mit den Gesundheitsämtern, was deren Vorgaben angeht. Die sitzen ja auch nicht und denken sich, wie können wir jetzt die Häuser ärgern, sondern die haben ja auch dann ihre Vorgaben und müssen nachvollziehen und gucken, wo sind Cluster, wo müssen wir grätschen. Das war so das Schlimmste, fand ich, so in dieser, wenn es Überraschung, naja gut, eine Überraschung kann ja auch böse sein. Das ist im Endeffekt Überraschung. Ansonsten vielleicht einfach noch, was ich ja vorhin sagte, so mit der Kommunikation, mit dem Zusammenarbeiten. Wie schön es im Endeffekt doch von den verschiedensten Abteilungen her ist, zusammenzuarbeiten. Sonst ist ja oft dieses, ja, ich habe schon genug zu tun. Aber wie schön es ist, und jetzt Klinikum, also so großes Haus, 2500 Mitarbeiter, groß, wie schön es da ist. Und das ist im Endeffekt für mich, der ja neu da reingekommen ist, schön zu merken, wie sehr es ein Miteinander ist und ein Zusammensein. Und das ist einfach das traumhaft Schöne.
Was wollten Sie denn eigentlich als Kind werden? Sie, Herr Link, hatten vorhin angesprochen, dass Sie durch Zufall in diese Richtung gekommen
sind. Es ist nicht wie Grisou der Drache, ich will Feuerwehrmann werden. Nein, das war es definitiv nicht. Ich weiß nicht. Ich bin dann im Endeffekt durch Zufall in der Krankenhaushygiene gelandet. Krankenpflege, wunderbarer Beruf, traumhaft schön. Schwierig in Deutschland unter diesen Voraussetzungen das zu machen. Ich ziehe den Hut vor jedem, der in diesen Beruf geht, weil das ein wunderschöner Beruf ist. Aber dass ich sage, Krankenpflege bzw. Krankenhaushygiene war mein absoluter Favorite. Nein, weiß nicht. Und was ich früher werden wollte, das weiß ich nicht mehr.
Und wie sieht es bei Ihnen aus?
Ach, vielleicht.
Hat immer noch nicht geklappt. Nee,
lass ich auch sein.
Bei Ihnen, Frau Lusmeller?
Ja, tatsächlich bin ich schon hinter unserem Hund hergerannt als kleines Kind und habe immer Verbände angelegt. Also es gibt Bilder von mir mit
Häubchen
und Schürzchen und ich wollte schon immer Krankenschwester werden, tatsächlich. Warum, kann ich nicht sagen, aber es war tatsächlich so. Und es hat sich wacker so gehalten, ich bin es dann auch geworden, obwohl es in unserer Familie keine einzige Krankenschwester gab. Wie ich dazu gekommen bin, weiß ich nicht, aber es war immer mein Traum und ich habe das auch sehr gerne gemacht. Ich meine, Krankenschwester ist man jetzt ja nicht mehr, aber mit Menschen arbeiten, ne? Machen ja viele andere auch, aber ja, ich mache es einfach unheimlich gerne.
Ja.
Tatsächlich war das schon immer mein Traumberuf. Also Hygiene, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das war jetzt nicht unbedingt mein Highlight. Ich habe auch erst gedacht, das ist alles ganz schwierig, aber learning by doing. Jetzt macht es mir unheimlich Spaß, weil ich einfach körperlich in der Pflege an meine Grenzen gekommen bin. Viele haben halt Rückenprobleme. Das ist bei mir leider auch so und von daher bin ich ganz froh, dass ich da jetzt gelandet bin. Es ist mehr geistig anstrengend. Und nervlich auch manchmal. Nein, also macht mir halt Spaß. Hätte ich mir aber nicht so vorgestellt.
Und dann kommen wir jetzt auch schon zur allerletzten Frage, die wir allen Gästen hier im Podcast stellen. Und zwar die Frage, wenn Sie einen Wunsch für das Klinikum oder für die Patientinnen oder Patienten frei hätten, was wäre das?
Dass Sie erstmal gar nicht zu uns kommen müssen. Davon leben wir zwar, aber das ist natürlich der Wunsch, den wir für alle haben. Und das hatte mein Kollege vorhin ja auch schon mal angesprochen, dass einfach mehr Zeit für den Patienten da ist. Ich kenne das noch ganz anders. Ich habe 1990 Examen gemacht. Da gab es noch viel, viel mehr Examinierte auf den Stationen. Wir waren morgens zu dritt plus Schüler etc., Praktikanten und so weiter und nachmittags noch zu zweit Examinierte und wir waren ein Team. So wie ich es jetzt auch habe, das Hygieneteam, waren wir da auch ein Team. Wir waren immer zusammen, wir wussten, der eine macht das, der andere macht das, das passt und jetzt ist es einfach nur noch, will nicht sagen zusammengewürfelter Haufen, aber dann kommt da halt ein Springer und hier wird noch einer gesucht und manchmal steht eine Examinierte da allein mit einem Unterkursschüler und ich finde das einfach traurig, ne? Weil einfach die Menschen darunter leiden müssen und es nur noch ein, wie schaffe ich das irgendwie ist und nicht mehr der Patient einfach gesehen wird. Mhm. Das würde ich mir wünschen, dass sich das wieder ändert.
Und Sie, Herr Link?
Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Schick ins Universum das, was du für dich haben möchtest. Also wünsche ich natürlich mir jedem eine gute Gesundheit. Aber dass, wenn sie dann zu uns ins Klinikum kommen, dass sie einfach gut umsorgt werden. Und was Frau Lusmeier sagte, ist ja überall. Jeder schreit um Personal, jeder sucht händeringend Personal. Dass das einfach mal anders wird, das wäre sehr schön. Weil es soll ja ein Beruf sein, in dem man möglichst lange bleibt, weil er einem einfach auch Spaß macht. Und es ist ein traumhaft schöner Beruf, aber unter den Voraussetzungen wird es schwierig.
Wobei das Klinikum ja auch schon sich bemüht, mehr Pflegepersonal zu bekommen. Ich nehme im letzten oder vorletzten Podcast-Folge, da habe ich mit Ihrer Kollegin gesprochen, die für Fachpersonal aus dem Ausland zuständig ist, also dafür, dass Fachpersonal aus dem Ausland ans Klinikum kommt.
Richtig. Ja. Also da sind ganz, ganz viele Bestrebungen, Personal zu finden. Und ja gut, also Personal finden ist natürlich das eine, Personal halten das andere. Und also ich für mein Dafürhalten glaube, macht es unser Haus sehr gut. Und ach, ich fühle mich dort Gott sei Dank wohl. Ja.
Mit den Wörtern können wir doch diese Podcast-Folge sehr schön beenden. Herr Link, Frau Lusmüller, ich danke Ihnen, dass Sie Ihren Arbeitsbereich so schön erklärt haben und danke, dass Sie hier gewesen sind.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Lauschvisite ist eine Koproduktion vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagentur Team for Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcast-Kanälen und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region. Radio.